Wer mit offenen Augen durch die Straßen geht, der wird merken, er wird zu allerlei aufgefordert. Und zwar von Schildern. Da sind wir Deutschen ganz gut darin, dass immer, wenn wir merken, da gibt es was zu regeln oder scheinbar was zu regeln, dass wir ein Schild aufstellen, dann müssen alle was zu tun oder was zu lassen ist. Auch wenn man durch Need geht, dann gibt es solche Schilder. Zum Beispiel das Schild habe ich vor kurzem gesehen. Müllabladen verboten. Und dann gibt es Leute, die nehmen solche Schilder sehr ernst und dann gibt es Leute, die interpretieren diese Schilder, sagen wir mal, ein bisschen weiter. So zum Beispiel. Ich habe mich gefragt, was bringt denn eigentlich Leute dazu, die Schilder zu missachten, da nicht drauf zu hören, was da drauf steht. Das ist bestimmt ganz unterschiedlich. Manche sagen vielleicht, nein, ich sehe den Sinn dahinter nicht, deswegen mache ich es auch nicht. Andere sagen, ja gut, ich habe keine Lust, es ist vielleicht unbequem, dieses Schild zu beachten. Wieder andere sagen, nein, ich glaube schon, dass es grundsätzlich richtig ist, was da drauf steht, aber so richtig daran halten, muss man das wirklich? Und manch anderer sagt vielleicht, nein, ich habe es gar nicht gesehen oder auch nicht verstanden, was auf diesem Schild steht. Ich habe das Gefühl, dass es bei uns Christen auch manchmal solche Schildersätze gibt, wo wir eigentlich alle wissen, das steht da, das gibt es. Und gleichzeitig ist es ganz, ganz unterschiedlich, wie Menschen auf diese Schildersätze reagieren. Zum Beispiel der Satz, den Jesus zu den Leuten sagt, die zu ihm gehören, die ihm nachfolgen, seinen Jüngern. Geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Markus 16, Vers 15. Dass es dieses Schild gibt, darüber sind wir uns als Christen einig. Dass es grundsätzlich unser Auftrag ist, die Botschaft von Jesus in die Welt hineinzubringen. Aber ich habe den Eindruck, dass wir oft so leben und dass wir oft Gemeinde so sind, als würde es dieses Schild gar nicht geben. Oder als würde zumindest keine Rolle spielen, dieses Schild. Wie sieht es in deinem Leben aus? Oder auch für uns als Gemeinde, wie sieht es denn in unserem Gemeindeleben aus? Sind wir unterwegs, wirklich zu der ganzen Schöpfung, ihnen das Evangelium zu bringen? Sind wir unterwegs durch die Gemeindetür hinaus, durch unsere Haustür hinaus, dort, wo unsere Welt anfängt? Als Teenager war ich in einer Jugendgruppe bei uns in der Gemeinde. Und eines Tages kam jemand auf die Idee, einen missionarischen Jugendgottesdienst zu gestalten. Und alle waren davon überzeugt, dass es gut ist. Und so haben wir angefangen, eine Band zu gründen, die Musik macht. Die anderen haben sich um die Deko gekümmert. Noch ein drittes Team sollte die Verpflegung machen. Und es wurde festgelegt, wann sollte dieser Gottesdienst stattfinden. Wen wollen wir einladen als Prediger? Wie wird das Thema lauten? Und so hat sich die Band dann angefangen, zum Üben sich zu treffen. Das Deko-Team hat sich überlegt, was machen wir? Wie gestalten wir den Saal? Die fürs Essen verantwortlich waren, haben überlegt, was gibt es denn nach dem Gottesdienst noch zu essen, wer organisiert die Getränke. Und so haben wir alles vorbereitet und waren Feuer und Flamme für diesen Gottesdienst. Aber eine Sache hätten wir fast vergessen in dieser ganzen Vorbereitung. Nämlich, dass wir ja noch Leute einladen müssen zu diesem Gottesdienst. Das kam zumindest für mich in diesem Augenblick dann doch irgendwie überraschend. Zum Glück hatte irgendjemand anders dran gedacht und hatte beantragt, dass wir einen Stand in der Fußgängerzone haben dürfen an dem Tag. Und ich weiß das Thema von diesem Jugendgottesdienst leider nicht mehr ganz genau, aber es ging irgendwie in das Thema Entspannen, so Ausspannen, Erholung. Und deswegen hat es zu diesem Stand in der Fußgängerzone gut gepasst, dass wir ihn so südseemäßig gestalten, also mit Palmen und Strand, was weiß ich, was da dazugehört, zu so einem Südsee-Feeling. Und so sind wir aufgebrochen. Alles sollte irgendwie locker, chillig, entspannt sein. Das war so ungefähr genau das Gegenteil von dem, was in mir los gewesen ist. Also ich wusste, jetzt geht es in die Fußgängerzone zu diesem Stand. Der große Vorteil war, durch diese thematische Ausrichtung wurden uns Strohhüte verteilt. Passt ja so zum Strand und zum Südsee-Feeling. Aber auch wenn ich am Strand so ein Ding nie aufziehen würde. Damals in der Fußgängerzone war ich so froh, dass ich diesen Hut hatte und die ganze Zeit hatte ich das Ding auf, weil man den kann man sich schön ins Gesicht ziehen und dann fällt man gar nicht so auf. Und so stand ich mit meinem Strohhut damals in der Fußgängerzone und habe versucht, möglichst wenig aufzufallen, wenn ich den Leuten den Flyer von mir konnte. Es geht heute darum, dass wir als Christen beauftragt sind, dieser Welt die gute Nachricht von Jesus zu bringen. Auch in einer Zeit wie heute, in der allein dieser Begriff Mission schon von vornherein irgendwie komisch angesehen wird. Auch in einer Zeit wie heute, in der das Thema Mission in vielen Kirchen, auch in Gemeinden, irgendwie scheinbar so ausgeklammert ist. Wieso erzähle ich euch, wenn es um dieses Thema geht, diese nicht gerade motivierende Geschichte vom Strohhut? Es geht mir nicht darum, diese Art von Veranstaltungen irgendwie schlecht zu reden. Auch nicht diese Art einzuladen, schlecht zu reden. Aber ich möchte euch damit zeigen, wenn ich über dieses Thema spreche, dann bin auch ich nicht dieser angeborene Evangelist. Dann bin ich auch ein Lernender, ein Schüler. Auch ich bin nicht jemand, der geboren ist, so wie Paulus, der sich auf den Marktplatz stellt und den Leuten das Evangelium an den Kopf knallt. Aber gerade deswegen ist es wichtig, zu überlegen, wieso habe ich diesen kratzigen Stroh damals aufgesetzt? Was hat es mit mir gemacht? Ich glaube, gerade deswegen ist es wichtig für mich und für alle, die verstehen, wieso ich diesen Strohhut aufgesetzt habe, dass wir über dieses Thema immer wieder nachdenken und uns hinterfragen. Als diese Straßenaktion damals vorbei war, sind wir wieder aufgebrochen, zu Hause, ins sichere Gemeindehaus. Dieser Strohhut landete wieder in der Kiste. Und die Band hat angefangen, die letzten Dinge zu proben. Die Dekorationszuständigen haben die großen, selbstgebastelten Buchstaben an die Wand gehängt mit dem Motto des Tages. Die anderen haben die Sandwiches gemacht und die Anspannung ist immer weiter gestiegen bis zu diesem Abend. Und als der große Zeiger dann auf Punkt stand und der Gottesdienst losgehen sollte, da war eigentlich kein echter Gast im ganzen Saal. Ich bin im Nachhinein überzeugt davon, dass keiner gekommen ist, weil wir gar kein ehrliches Interesse daran hatten, dass Leute überhaupt kamen. Die Frage ist, wie kamen wir eigentlich auf die Idee, sowas zu machen? Was war der Grund dafür? Ich habe ihn euch vorgelesen. Geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung des Evangeliums. Das ist ein Satz, den sagt Jesus kurz vor der Himmelfahrt, also kurz bevor Jesus wieder nach Hause zu seinem Vater, wenn man so will, geht, sagt er ihn zu seinen Jüngern, zu denen, die ihm nachfolgen. Und man merkt schon, dieser Punkt ist bei Jesus nicht irgendwie ein langer Punkt auf einer To-Do-Liste, den er seinen Jüngern mitgibt. So von wegen, ja, und wenn ihr irgendwann als Jünger noch mal Zeit habt, dann wäre es ganz schön, wenn ihr den anderen auch was von mir weitererzählt. Aber wenn ihr es nicht schafft, dann ist es auch halb so wild, dann mache ich es halt selber, wenn ich wiederkomme. Sondern das, was Jesus hier sagt, das sind die letzten Worte von Jesus. Das ist, wenn man so will, sein Vermächtnis. Das, was in Erinnerung bleiben soll. Wieso ist es denn Jesus so ein dringliches Anliegen, dass das ist, was er den Jüngern als letztes mitgibt? Wisst ihr, mit diesem Satz lässt Gott hineinschauen in sein Herz. Dieser Satz zeigt uns, was zutiefst in Gott vorgeht. Zeigt uns, was Gott antreibt, was seine Sehnsucht ist, was der Grund dafür ist, dass er seinen Sohn in diese Welt geschickt hat. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gottes Sehnsucht, das ist die Beziehung zu den Menschen, und zwar zu allen Menschen. Ein letzter Vers, 1. Timotheus 2, Vers 4. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Gott, er sehnt sich zutiefst danach, in Beziehung zu Menschen zu treten. Und zwar nicht nur mit den Menschen, die sonntags morgens in die Kirche gehen, sondern zu allen Menschen, so heißt es in diesem Text. Seine Sehnsucht, sein Herzschlag, das ist die Liebe zu den Menschen. Weil Gott nicht zusehen kann, dass Menschen ihr Leben zugrunde richten, weil sie in der Trennung leben zu ihrem Gott, zu ihrem Schöpfer, zu ihrem liebenden Vater. Wenn du Christ bist, dann wirst du das wahrscheinlich so unterschreiben und wirst sagen, ja, Gott möchte, dass alle Menschen ihn kennen. Und ja, auch wir als Christen haben den Auftrag, diese Botschaft von diesem Gott hineinzutragen in diese Welt. Ich frage mich, wieso tun wir uns dann doch oft so schwer, wenn es konkret wird? Wieso ziehen wir doch auf diesen Strohhut auf, dass wir nicht erkannt werden zumindest? Ich glaube, um diese Frage zu beantworten, müssen wir mal in den Mensch hineinschauen, der unter diesem Strohhut ist. Und die Frage stellen, was ist eigentlich dein Antreiber? Was treibt dich in dieser Frage an? Und nicht diese oberflächliche Antwort, ja, Jesus hat es gewollt. Das ist oft eine sehr oberflächliche Antwort. Das stimmt, ja, das ist der Auftrag. Aber unter dieser Oberfläche gibt es noch viel, viel tiefere Antreiber, die uns in dieser Frage antreiben. Da ist zum Beispiel der Antreiber des schlechten Gewissens. Zu sagen, ja, ich muss den Menschen noch erzählen, sonst hat Gott mich nicht mehr lieb oder was auch immer. Oder da gibt es den Antreiber des Drucks, der sagt, na, als guter Christ muss ich aber meinem Arbeitskollegen was von Jesus erzählen. Es gibt auch andere Antreiber, die nicht so sehr auffallen, die vielleicht in der Gemeinde sogar als sehr, sehr positiv wahrgenommen werden. Zum Beispiel der Antreiber des Stolzes. Jetzt habe ich schon wieder Menschen von Jesus erzählt. Ja, wenn andere das auch so machen würden wie ich, dann bräuchten wir uns in Deutschland nicht die Frage stellen, ob 2060 überhaupt noch Leute in die Kirche gehen. Was treibt dich an? Wisst ihr, was all diese Antreiber gemeinsam haben, die ich euch genannt habe? Die drehen sich alle um den Menschen. Alles, was von diesen Antreibern ausgelöst ist, das dreht sich eigentlich um sich selbst. Ich muss, ich kann, ich sollte, ich bin. Und dann ist es kein Wunder, dass man von dort aus auch manchmal schnell dahin kommt, ja, wenn es dann nicht zu mir passt, dann kann ich das Thema auch ganz auf die Seite legen. Ich staune immer wieder, wenn ich im Neuen Testament lese, mit was für einer Begeisterung, mit was für einer Leidenschaft und auch einer Leidensbereitschaft die ersten Christen bereit waren, von Jesus zu erzählen. Gerade wenn ich in der Apostelgeschichte lese, da sind mutige Männer und Frauen aus ganz einfachen Verhältnissen zum Teil, die voller Freude ihren Glauben weitergeben. Und das ist so unglaublich, was für eine Kraft davon ausgeht, wie sich diese Botschaft verbreitet von Jerusalem über ganz Israel bis nach Kleinasien und schließlich in die ganze Welt hinein. Was hat diese Christen angetrieben, dass ihr Glaube so eine Strahlkraft hat, so eine Begeisterung? Eigentlich ist es ganz einfach und trotzdem ganz entscheidend. Der Antreiber von all diesen Menschen, es waren nicht sie selbst, sondern diese Männer und Frauen, von denen wir lesen, die wurden angetrieben von der Sehnsucht Gottes, von dem Geist Gottes. Die haben sich anstecken lassen von der Sehnsucht Gottes, die er für die Menschen hat. Im letzten Jahr haben verschiedene katholische Christen 10 Thesen formuliert, wo sie sagen, die Kirche braucht eine neue Erneuerung, um wieder Strahlkraft zu bekommen. In diesen 10 Thesen haben sie versucht, das runterzubrechen. Es ist herausgekommen, das sogenannte Mission Manifest, Missionsmanifest. Und auch wenn das einen katholischen Hintergrund hat, das ist trotzdem etwas, wo auch wir als evangelische Christen uns wiederfinden. Wir als Gemeinde uns wiederfinden. Die erste These, wie die Erosion des Glaubens, so hat es Papst Franziskus genannt, in unseren Ländern gestoppt werden kann, haben sie formuliert, uns bewegt die Sehnsucht, dass Menschen sich zu Jesus bekehren. Uns bewegt die Sehnsucht, dass Menschen sich zu Jesus bekehren. Und sie sagen, auf was es grundsätzlich ankommt, dass die Sehnsucht neu ist, dass die Sehnsucht neu entfacht wird. Die Sehnsucht Gottes neu zu teilen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Grundsätzlich geht es nicht um den Erhalt von Strukturen. Geht es nicht darum, Programme zu gestalten, schöne Angebote zu machen. Es geht auch nicht um die Gemeinschaft zu haben, sondern ganz grundlegend geht es darum, dass Menschen die Beziehung zu Jesus finden. Wir leben in unserem Land, vielleicht auch im eigenen Glauben, dass der Glaube Stück für Stück kraftloser erscheint, Stück für Stück sprachloser wird. Der Ausweg daraus ist nicht, dass wir uns mehr anstrengen, ist nicht, dass wir noch mehr machen, noch mehr Angebote, sondern es ist der Anfang, die Sehnsucht Gottes zu entdecken. Markus Witter, Pfarrer aus Passau, schreibt zu dieser ersten These, Christentum fängt nicht damit an, dass da Gebäude in der Landschaft stehen, die regelmäßig zu befüllen sind. Christentum beginnt mit Feuer im Herzen, mit einem Feuer, das im Inneren anfängt zu brennen, wenn ich Jesus Christus begegne. Es beginnt mit der Überzeugung, wenn du, Jesus, wirklich so bist, wie ich dich erfahren habe, dann sollten auch andere dich kennenlernen. Christentum beginnt mit Feuer im Herzen. Die Frage ist, wie kommen wir dorthin? Wie können wir uns neu anstecken lassen von dieser Sehnsucht Gottes nach den Menschen? Wie können wir, wenn man so will, diesen Strohhut absetzen? Zum einen ist es das, was in dieser These auch schon vorkommt. Wir müssen uns immer wieder neu selbst dem Evangelium aussetzen. Das ist das, auf was es ganz grundlegend ankommt. Augustinus, der alte Kirchenlehrer, hat mal gesagt, nur wer selbst brennt, kann andere entzünden. Nur wenn dein innerer Antreiber der Geist Gottes ist. Nicht, wenn du dir selbst den Druck machst, selbst aus dir heraus das irgendwie gebären willst. Erst wenn ich selbst erlebt habe, wie Jesus ist, kann ich anderen wünschen, dass sie ihn auch kennenlernen. Wenn ich gar nicht weiß, wieso Jesus wichtig ist, dann ist es so, als würde ich jemand anders einen Staubsauger verkaufen wollen, den ich selbst gar nicht benutzen würde. Das merken die Leute. Das haben sie bei uns damals in der Stadt auch gemerkt. Und deswegen formuliert dieses Mission-Manifest in der letzten These den Satz, wir müssen uns selbst zur Freude des Evangeliums bekehren, um andere zu Jesus führen zu können. Das ist die ehrliche Herausforderung, die ich euch und die ich mir immer wieder stellen möchte. Zu fragen, wie steht es eigentlich um dein Glaubensfeuer? Bist du selbst ergriffen von dem, was Jesus für dich getan hat? So sehr, dass du dem anderen wünschst, dass er Jesus auch kennenlernt? Die Sehnsucht Gottes, die fängt dort wieder an, wo ich mir eingestehe, dass meine Flamme aus ist oder vielleicht nur noch am Glimmen ist. Und zwar jenseits von so oberflächlichen Antworten, von denen wir alle wissen, dass sie wahr sind, sondern wieder einzutauchen und Jesus zu entdecken, das, was er für uns getan hat. Seine hingebungsvolle Liebe, seine verändernden und bedingungslose Gnade, seine Errettung und dann wieder mitzuleiden mit Jesus vor so vielen Menschen, die seine Liebe nicht erwidern. Mitzuleiden mit Jesus vor der Sinnlosigkeit und der Freudlosigkeit, die unsere Welt prägt. Dieses sich neu aussetzen, sich Gott neu hinhalten, das kann niemand für dich übernehmen. Das muss jeder persönlich machen. Ich möchte euch allen Mut machen. Lasst uns zusammen Gott neu suchen. Lasst uns immer wieder darum beten, dass der Heilige Geist uns Gott zeigt. Er ist derjenige, der Erkenntnis schenkt, der uns an diesen Herzschlag Gottes hinein heranführt. Ein Glaube, der keine Sehnsucht danach hat, dass Menschen Jesus kennenlernen, das ist ein Glaube, der nicht nah am Herzen Gottes ist. Und wenn du merkst, dass der eigene Glaube irgendwie nicht mehr so richtig am Brennen ist, dann heißt es, setz dich Jesus aus. Setz dich Jesus aus. Und da gibt es keine Zauberformel, wie man das macht. Die Dinge sind so simpel und doch so schwer. Such Jesus in seinem Wort, in der Bibel, im Gebet, in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Und ganz grundlegend, nimm dir Zeit und tu es. In der Apostelgeschichte lesen wir, was für eine Kraft davon ausgeht, wenn Menschen diesen Jesus neu entdecken. Was für eine Kraft davon ausgeht, wenn Menschen den Herzschlag Gottes spüren. Die Frage ist, nehme ich mir Zeit dafür? Das ist das eine, sich diese Zeit zu nehmen, den Herzschlag Gottes zu spüren. Das andere ist, aktiv zu werden, mit dem Tun anzufangen. Vor einigen Wochen habe ich von südamerikanischen Christen gehört, die erzählen, dass in ihren Gemeinden gerade eine unglaubliche Dynamik geschieht, die so ein bisschen an die Apostelgeschichte erinnert, wo Menschen neu dazukommen, neu von Jesus hören. Und da sind Menschen begeistert von dem, was Jesus tut. Und sie sagen, im Grunde ist es doch ganz einfach. Jesus hat gesagt, geht hinaus in die Welt und macht zu Jüngern. Und genau das sagen sie, wollen sie tun. Und zwar, weil sie Jesus lieben und weil er sich so gewünscht hat. Und deswegen gibt jeder das weiter, was er weiß. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das ist das, nach dem sie leben. Und sie merken, als sie angefangen haben, das zu tun, was Jesus ihnen aufgetragen hat, dass sie selbst ganz neu über Jesus staunen. dass sie selbst ganz neu in ihrem Glauben belebt werden. Stellt euch mal vor, euer bester Freund oder vielleicht der Partner oder die Partnerin, die hat so ein richtiges Herzensanliegen. Eine Sache, die sie unbedingt tun möchte, was ihr auf dem Herzen brennt. Und dann geht es daran, diese Sache umzusetzen und sie fragt euch als ihren besten Freund oder Partner, kannst du mir dabei helfen? Wer würde nicht helfen? Vielleicht ist es was, was einem selbst gar nicht so auf dem Herzen liegt. Vielleicht kann man gar nicht so mit anfangen. Aber man tut es, weil man die andere Person liebt. Ihr zuliebe, sagt man so schön. Und dann, wenn man dann dabei ist, mit der anderen Person das zu tun, was ihr auf dem Herzen liegt, wenn man dann merkt, die ist wirklich Feuer und Flamme in dem, was sie tut, dann wird man sehen, diesen Herzschlag des anderen, der ist ansteckend. Die Sehnsucht Gottes, das sind die Menschen. Und dort, wo wir aus der Liebe Gottes aktiv werden, da werden wir etwas mitbekommen von diesem Herzschlag Gottes, von dieser Sehnsucht Gottes. Und nein, das heißt nicht, dass es immer bequem ist. Und das heißt auch nicht, dass das in unsere Zeit passt. Das war es aber noch nie. Und ja, das wird auf Widerstand stoßen. Und natürlich hat jeder seine eigene Art und Weise, seinen eigenen Zugang. Aber wer angesteckt ist von diesem Herzschlag Gottes, der wird Widerstände aushalten und der wird Möglichkeiten finden. Mutter Teresa, die hat in all ihren Niederlassungen dort, in Kalkutta, in den Slums und an vielen anderen Orten auf der Welt, wo sich sie und ihre Missionarinnen der Nächstenliebe um die Schwächsten der Schwachen, um die Armen und Sterbenden gekümmert hat, da hat sie neben jedes Kreuz einen Satz hängen lassen. Nämlich den Satz von Jesus am Kreuz: Mich dürstet, I thirst auf Englisch. Und dieser Satz sollte diese Menschen, die sich einsetzen für die Ärmsten der Armen, erinnern daran, dass ihre Arbeit, ihr großer Einsatz nur eine Antwort ist auf diese große Sehnsucht, auf den Durst von Jesus nach den Menschen, nach unserer Liebe. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Eine Sehnsucht, die sich neu verbindet mit dieser Sehnsucht Gottes für die Menschen. Eine Sehnsucht Gottes, die auch dir gilt, die uns allen gilt, ganz persönlich. Und ich möchte euch Mut machen und das selbst immer wieder tun. Zu fragen, wie steht es eigentlich um mein Feuer? Und dort, wo du merkst, da habe ich mich innerlich irgendwo distanziert, da ist was erloschen, da spüre ich diesen Herzschlag Gottes gar nicht mehr. Neu nach Jesus zu suchen, neu nach dem Herzschlag Gottes zu suchen. Denn um diesen Strohhut abzusetzen, da braucht es innerlich Feuer.